Guten Morgen. Das war meine Einleitung. Den Rest der Zeit möchte ich gerne dem Gedanken widmen, den ich heute zusammen mit uns teilen möchte. Und dieser Gedanke heißt, Liebe opfert. Der Gedanke ist mir gekommen in meiner stillen Zeit. Ich lese gerade 1. Könige. Und in 1. Könige 3, da habe ich auf einmal diesen Gedanken gehabt. Liebe opfert. Ich möchte mit uns gleich in den Text gehen und gucken oder erklären, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, ein bisschen diesen Text betrachten. Und dann möchte ich mit uns diesen Gedanken im Neuen Testament wiederfinden, an dem größten, besten und schönsten Vorbild, das wir haben, Jesus Christus. Und dann möchte ich uns in einem dritten fragen und herausfordern, wie denn der Gedanke, dass Liebe opfert in unserem Leben, auftauchen kann. 1. Könige 3, ab Vers 1, und da heißt es dann, und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, nahm die Tochter des Pharao, brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und das Haus des Herrn und die Mauer um Jerusalem fertig gebaut hatte. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, denn es war im Namen des Herrn noch kein Haus gebaut bis auf diese Zeit. Salomo hatte den Herrn lieb und führte sein Leben nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Und der König ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die große Höhe. Und Salomo opferte auf jenem Altar 1000 Brandopfer. So wird die Regierungszeit oder die ersten Regierungsjahre Salomos beschrieben. Interessanterweise ist Salomo zu Beginn seiner Regierung noch sehr jung. Einige meinen sogar, dass er 15 Jahre alt war. Wir können sicher davon ausgehen, dass er keine 20 Jahre alt war. Und wir sehen, dass seine ersten Entscheidungen schon die Grundsteinlegung für seine folgenden Fehlentscheidungen ist. Die politische Allianz, die Verschwägerung mit Ägypten, die erste von 700 Nebenfrauen, die erste von insgesamt 1000 Frauen. Also dieses Ding mit, lass uns mal verschwägern, lieber Pharao, das hat er nicht nur einmal gemacht. Und dass er sich so einige Frauen geholt hat, das hat er auch nicht nur einmal gemacht. Und das wird hier einfach so berichtet. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, festigte sein Königreich. Aber dann heißt es trotzdem, obwohl das so für uns vielleicht schon hier an dieser Stelle ein Grund wäre, Salomo zu verwerfen, zu verurteilen, zu sagen, ach komm, das wird nichts, heißt es hier in Vers 3, Salomo hatte den Herrn lieb. Er führte ein Leben nach den Satzungen seines Vaters, nur dass er auf den Höhen opferte. Zu dem Zeitpunkt, als Salomo die Herrschaft antritt, David wollte unbedingt, der Vater Salomos, wollte unbedingt seinem Herrn, seinem Gott, einen Tempel bauen. Gott selbst hat bestimmt, dass es nur einen Ort geben darf, an dem er angebetet werden soll. Das Volk hat jedoch die Höhen genommen von den Kanaitern, die von den Kanaitern gebraucht wurden, um ihren Göttern zu opfern. Sie haben diese Höhen genommen und haben angefangen, ihrem Gott auf diesen Höhen zu opfern. Es gab nicht diesen Ort, wo sie Gott anbeten konnten. Also irgendwie ist das Ganze hier nicht optimal. Irgendwie sind da noch viele Sachen, die sind noch nicht so in Ordnung. Die sind nicht so, wie sie sein sollen. Aber Salomo liebte den Herrn. Dann heißt es, Vers 4, der ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern. In Gibeon stand die Stiftshütte. In Jerusalem stand die Bundeslade. In Gibeon war die große Höhe. Und Salomo hat sich entschieden, zum Anfang seiner Regierungszeit dorthin zu gehen und 1000 Brandopfer zu opfern. Ich finde das sehr interessant zu sehen, dass viele Dinge noch in Ordnung gebracht werden müssen, dass einige Dinge gar nicht in Ordnung gebracht werden, wenn wir an seine Nebenfrauen denken, wenn wir das nicht wirklich bekannte Ende Salomos sehen, dann ist da drinnen einfach so eine Spur. Salomo liebte den Herrn, Salomo opferte dem Herrn. Liebe opfert. Auch wenn viele Dinge im Leben noch nicht optimal sind, auch wenn einige Dinge im Leben noch nicht geklärt sind, irgendwo geht der Weg doch zum Herrn. Das Opfer wird hier benannt. Er opferte 1000 Brandopfer. Wenn wir in das Buch der Leviten gehen, dritte Buch Mose, dann begegnet uns ab dem ersten Kapitel sofort das hier erwähnte Brandopfer. Wir müssen uns vorstellen, dass das Buch Levitikus, das dritte Buch Mose, eine Art Handbuch für den Priesterdienst war. Das heißt, hier hat Gott einfach mal aufgeschrieben, wie soll das laufen. Er hat Opfer festgelegt. Wann, für was, welches Opfer. Wer, wie reich, wie arm, welches Opfer. Er hat Dinge geregelt, die an der Stiftshütte und nachher am Tempel genau so laufen sollten. Das Brandopfer war für Salomo ein Begriff, ein bewusst gewähltes Opfer. Schauen wir uns das Brandopfer an, indem wir 3. Mose ab Vers 1, also Kapitel 1, Vers 1 lesen. Der Herr rief Mose, redete mit ihm aus dem Zelt der Begegnung und sagte: Rede mit den Kindern Israel und sage zu ihnen, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe sein Opfer von Vieh, von Rindern oder von Schafen. Ist sein Opfer ein Brandopfer von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist. Er soll es vor die Tür des Zeltes der Begegnung bringen, damit es ihn vor dem Herrn wohlgefällig macht. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, so wird es ihm wohlgefällig aufgenommen werden und Sühne für ihn schaffen. Er soll das junge Rind vor dem Herrn schlachten und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen, es ringsum an den Altar sprengen, der vor der Tür des Zeltes der Begegnung ist. Und man soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen auf dem Altar Feuer machen, Holz auf das Feuer legen. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf, das Fett auf das Holz legen, das über dem Feuer auf dem Altar liegt. Die Eingeweide und die Schenkel soll man mit Wasser waschen und der Priester soll das alles auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Wort Brandopfer kann auch übersetzt werden mit Ganzopfer. Bezeichnet für dieses Opfer ist, dass tatsächlich das ganze Tier im Feuer gegeben wird. Nicht nur ein bisschen. Die Priester behalten nicht Schenkel oder Hüfte für sich, sondern das ganze Tier sollte geopfert werden. Warum? Wenn jemand unter euch Gott ein Opfer bringen will, heißt es hier, damit es ihn vor dem Herrn wohlgefällig macht, heißt es hier. Jetzt geht also Salomo nach Gibeon. Salomo, hast du nicht 3. Mose 1 gelesen? Ein junges Stier hätte gereicht. Mehr wird nicht verlangt. Nimm dein Stier und schlachte es. Lass es ganz in Rauch aufgehen. Salomo aber geht hin und nimmt 1000 Stiere. 1000 Stiere. Wenn wir uns die Parallelstelle zu 1. Könige 3 anlesen, wenn wir 1. Chronik 16 aufschlagen, dann wird dieser Gedanke noch etwas gesteigert. Da heißt es denn nämlich in 1. Chronik 16 ab Vers 39: Und Sadok, dem Priester, und seine Brüder, die Priester, ließ er vor der Wohnung des Herrn auf der Höhe von Gibeon, damit sie dem Herrn täglich Brandopfer brachten auf dem Brandopferaltar des Morgens und des Abends, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, das er Israel geboten hat. Salomo geht mit seiner Mannschaft hin, schlachtet 1000 Ganzopfer, dann lässt er seine Priester da und sagt, das macht ihr jetzt weiter. Nicht unbedingt mit 1000 Brandopfern, sondern jetzt nach dem Gesetz, morgens und abends. Das macht ihr weiter. Und Salomo liebte den Herrn. Und Salomo ging nach Gibeon und schlachtete dort 1000 Brandopfer. Wenn wir uns das Brandopfer anschauen, dann geht uns das Herz auf, wenn wir den Hebräerbrief lesen. Möchten wir uns noch einmal Hebräer 9 aufschlagen und damit einsteigen zum zweiten Gedanken. Das Vorbild Liebe opfert, sehen wir bei Jesus. Hebräer 9, ab Vers 13. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Asche einer jungen Kuh durch Besprengung die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Lebens, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne jede Schuld durch den ewigen Geist Gottes geopfert hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Darum ist er auch Mittler eines neuen Bundes, damit er durch den Tod, der zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund geschehen ist, die Berufenen das verheißene ewige Leben empfangen. Hebräer 10, ab Vers 10. In diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Jeder Priester dient jeden Tag, um den Gottesdienst zu verrichten und immer wieder dieselben Opfer darzubringen, die niemals die Sünden wegnehmen könnten. Dieser aber, da er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, hat sich nun zur Rechten Gottes gesetzt. Der wartet seitdem, bis seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt werden. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er vorhergesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen mache in diesen Tagen, sagt der Herr, ich werde meine Gesetze in ihr Herz schreiben, ich werde sie in ihren Sinn schreiben und ich werde nicht mehr an ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit denken. Wo aber Vergebung derselben ist, braucht es für die Sünde kein Opfer mehr. Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch sein Leib bereitet hat, und ein großer Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen, voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten, nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das um so viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Der Gedanke von dem Brandopfer, den wir in 3. Mose gelesen haben, war ein ständiges Erinnern von Sünde, wie uns der Hebräerbrief erklärt. Es war ein sich immer wieder vor Augen führen, zwischen dir und zwischen Gott stimmt etwas nicht. Wohlgefällig angenommen werden bei Gott ist ohne ein Opfer nicht möglich. Die Sühnung der Schuld, der Sünde, der Trennung von Gott, die jeden Menschen betrifft, ist ohne ein Opfer nicht möglich. Und wir sehen, dass der Hebräerbrief uns auf eine wunderbare Art und Weise aufzeichnet, wie alles im Alten Testament ein Vorschatten auf Jesus ist. Jesus wirft einen Schatten in das Alte Testament hinein, die Opfer, der Hohepriester, der priesterliche Dienst, die Stiftshütte, die Bundeslade, alles ist ein Weg, ein Hinweis auf Jesus. Da kommt ein noch besserer Schlüsselwort im Hebräerbrief. Etwas noch Besseres kommt. Da kommt etwas, das ein für allemal, Schlüsselwort im Hebräerbrief, ein für allemal Ruhe schafft, in seine Ruhe eingehen, Schlüsselwort im Hebräerbrief. Ich möchte an dieser Stelle eine Buchwerbung machen. Von Ray Hazen gibt es ein Buch, das heißt Vom Schatten zur Wirklichkeit. Kostet gerade reduziert 2,50 Euro und ist eine Auslegung zum Hebräerbrief auf eine wunderbare Art und Weise. Ich habe heute jetzt gerade ein paar so Gedanken angerissen, habe so Hebräer gelesen, ohne diesen Text wirklich zu erklären. Ich möchte uns einfach Mut machen, dieses Buch zu lesen. Vom Schatten zur Wirklichkeit. Das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Was uns zeigt, dass Jesus, um ihn geht es. Alles ist ein Hinweis auf Jesus. Sein Opfer ist ein für alle Mal. Sein Opfer ist endgültig. So endgültig, dass er sich im Tempel setzt zur Rechten Gottes und wartet. Kein tägliches Opfern mehr, kein Laufen mehr, kein Stehen mehr, sondern Jesus sitzt im Tempel. Jesus sitzt im Tempel. Und er wartet. Das ist ein herrlicher Gedanke. Liebe opfert. Wir haben jetzt gesehen, Jesus ist dieses Opfer. Jesus hat sich für uns hingegeben. Und wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, auch hier möchte ich nur in einen Abschnitt gehen, und zwar ist es der erste Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16. Erst Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für unsere Brüder lassen. Erst Johannes 4, ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Es ist ein herrlicher Gedanke, dass wenn von dem Lieben Jesu gesprochen wird, danach immer wieder das Wort Geben kommt. Wir denken an Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Darin ist die Liebe Gottes erschienen, dass er seinen Sohn gab. Das Wort Opfer heißt Gabe. Die Liebe Gottes ist ein Opfer. Liebe kann einfach nicht theoretisch bleiben. Jesus kann nicht vor seiner Menschwerdung sitzen und sagen, ich liebe den Menschen und dann folgt nichts. Sondern Jesus sagt, ich liebe den Menschen und ich gebe mich selbst für ihn dahin. Liebe opfert. Das hat Jesus uns vorgemacht. Seine Liebe ist eine Tat. Ich komme zum dritten und möchte uns fragen, wie sieht es bei uns aus? Liebe opfert. Ich habe gerade den Abschnitt aus Hebräer gelesen. Interessanterweise gibt uns der Hebräer hier eine Schlussfolgerung. Hebräer 9, ab Vers 11 spricht von diesem vollkommenen Opfer von Jesus. Das, was Jesus getan hat, was ein für alle Mal ausreicht, was keinen Menschen mehr in irgendeiner Art und Weise veranlassen muss, in irgendeiner Art oder auf irgendeine Art und Weise dem Menschen etwas zu tun, zu bringen, zu machen. Es ist alles vollbracht. Und aus diesem ein für alle Mal gebrachten Opfer, auf der ein für alle Mal geschehenen Erlösung, gibt es eine Schlussfolgerung. Hebräer 10, Vers 19. Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu zuversichtliches Vertrauen haben. Und dann folgt eine Reihe von Aufforderungen im Sinne von lasst uns. Vers 22, lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen. Vers 23, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten, nicht wanken. Vers 24, lasst uns aufeinander achten und zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Der Hebräer sagt, das, was am Kreuz passiert ist, hat Folgen. Es hat eine Folge, die sagt, Lasst uns festhalten, lasst uns wirklich dahin gehen, zu dem Ort des Geschehens. Lasst uns zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben. Und lasst uns jeder einander ermutigen, genau das in unserem Leben zu tun. Liebe und gute Werke. Lasst uns anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Ein Leben mit Jesus kann nicht tatenlos bleiben. Aber es steht voll und ganz auf einer Tat, losgelöst von jedem menschlichen Werk. Das ist ein Grundgedanke des christlichen Glaubens. Wir können zu unserer Errettung nichts hinzufügen. Wir können sie durch Werke nicht erhalten. Sie ist eine geschehene Tatsache. Aber auf dieser Tatsache, auf der Gnade, steht ein aktives Leben. Da steht die Tatsache, Liebe opfert. Genau diesen Gedanken verfolgt Paulus, wenn wir den Römerbrief lesen. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 1 bis 8. Rechtfertigung aus Glauben. Aus Glauben seid ihr gerettet und gerechtfertigt. Gott behält seine Gerechtigkeit und wir erfahren Erlösung. Das alles ist nur möglich durch das Kreuz, durch Jesus Christus. Paulus verwendet 8 Kapitel darauf, um uns zu erklären, was das Evangelium ist, die frohe Botschaft. Gerechtigkeit und Gnade küssen sich am Kreuz, sagt der Psalmist sagt nur, Gerechtigkeit und Gnade haben sich geküsst, nicht am Kreuz. Aber das ist die Bedeutung. Da kommt es zusammen, was niemals zusammengehören kann. Entweder ich bin gerecht, die Strafe ist der Tod, oder ich bin gnädig auf Kosten der Gerechtigkeit und lasse dich am Leben. Und Jesus sagt, ich schaffe eine Gerechtigkeit, eine Rechtfertigung mit meinem Tod. Die Sünde ist gesühnt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Mensch ist gerettet, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 8 Kapitel erklärt uns Paulus das Evangelium. Dann gibt es einen Einschub. Welche Rolle spielt das Volk Israel in dieser Zeit? Nach wie vor liebt der Herr sein Volk und nach wie vor hat der Herr sein Volk im Blick. Kapitel 9 bis 11 erklärt uns, welchen Platz hat das Volk Gottes jetzt in der Zeit der Gemeinde? Und ab Kapitel 12 fängt Paulus an, sehr praktisch zu werden. Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch nun. Einige Übersetzungen sagen, deshalb ermahne ich euch. Deshalb, auf Grundlage dessen, was ich vorhin erklärt habe, ermahne ich euch jetzt, nun. Deshalb, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leibe als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Salomo steht bei Gibeon und Salomo liebt den Herrn. Und niemand verlangt von ihm, 1000 Rinder dort zu schlachten. Das ist das Opfer, was aus Liebe kommt. Jesus liebt den Menschen und entscheidet sich, Mensch zu werden, um sich für den Menschen hinzugeben, zu opfern. Das ist die Liebe. Liebe ich den Herrn? Liebe ich den Herrn? Kann ich das sagen? Liebe ich den Herrn? Eine letzte Stelle, Markus-Evangelium. Gott wird nach dem höchsten Gebot gefragt. Jesus wird nach dem höchsten Gebot gefragt. Markus 12, Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten kam zu ihm, der ihm zugehört hatte, wie sie miteinander diskutierten. Und als er erkannte, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot von allem? Jesus antwortete ihm, das erste Gebot von allem ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieser. Der Schriftgelehrte sagte zu ihm, richtig, Meister, du hast der Wahrheit entsprechend geantwortet. Denn es ist ein Gott und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis, von ganzer Seele und mit aller Kraft und seinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Opfer. Als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Da wagte es niemand mehr, ihn zu fragen. Ist es nicht so, dass Jesus sagt, dass er verständig geantwortet hat, nicht weil er seine Worte wiederholt hat? Schließlich ab Vers 32, richtig, Meister, wiederholt er ja nur die Antwort des Herrn. Und sagt, ja, stimmt, von ganzem Herzen zu lieben und seinen Nächsten wie dich selbst. Dann aber ergänzt er das Gesagte von Jesus um diese Aussage, das ist mehr als alle Brandopfer und Opfer. Hat der Pharisäer hier etwas erkannt, der im Alten Testament gebunden ist und diese ganze Opfersache sieht und sagt, das ist mehr. Gott zu lieben ist mehr. Es ist mehr. Es geht Gott nicht um das Tun, sondern es geht um das Herz, was hinter dem Tun steckt. Ich möchte uns heute nicht auffordern und ermutigen zu tun, zu geben, zu opfern, sondern ich möchte uns heute auffordern und ermutigen zu fragen, liebe ich den Herrn? Opfere ich, gebe ich, tue ich, weil ich den Herrn liebe? Oder fallen wir immer wieder in diese Falle hinein und zäumen das Herz, das Pferd von hinten auf und sagen, ich opfere, tue und so weiter, um in irgendeiner Art und Weise dieses mit Gott lieben hinzukriegen? Die Reihenfolge ist entscheidend. Wir lesen nicht Römer 12 bis 16 und dann Römer 1 bis 8. Wir lesen nicht Epheser 1 bis 4 und dann 6 bis 8. Acht? Genau, Entschuldigung. Wir lesen nicht Epheser 4 bis 6 und 1 bis 3. Wir lesen erst von den Grundlagen des Glaubens, von der Rechtfertigung, von Gnade, von dem, was Jesus ein für alle Mal getan hat. Und darauf und nur darauf können wir ein Leben, ein hingegebenes Leben an Jesus leben. Die Frage stellt sich nicht, was tust du und was lässt du, sondern die Frage stellt sich, wo ist dein Herz? Die Frage stellt sich, was tue ich und was lasse ich, sondern die Frage stellt sich, wo ist mein Herz? Wir schließen, womit wir angefangen haben, mit Salomo bei den Höhen von Gibeon. Viele Dinge sind noch nicht optimal. Die Höhen, da die Stiftshütte und da die Bundeslade, der Tempel ist noch nicht da. Dieses ganze Zeug mit den Nebenfrauen, da ist noch einiges, das liegt im Argen. Wir dürfen dem Herrn lieben und opfern. Ich glaube, in meinem Leben sind noch einige Dinge nicht optimal. Da liegt noch einiges im Argen. Der Herr hat noch einiges zu tun. Die Frage ist, liebe ich den Herrn? Will ich das? Will ich Jesus? Will ich Jesus? Ist der Grund meines Gottesdienstbesuches, der Grund meines Dienstes, der Grund meines Lebens, der Grund meines Daseins, ist es Jesus? Warum wollen wir ihn? Warum wollen wir Jesus nachfolgen? Ich habe Willi gebeten, anstatt eines Schlusswortes ein Lied mit uns zusammen zu singen. Und ich möchte uns ermutigen, bei diesem Lied kräftig mitzusingen und darüber nachzudenken, will ich das? Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und ich möchte uns ermutigen, darüber nachzudenken, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Wie weit bin ich weg von Jesus? Brauche ich Jesus, das Schuld, das Brand, das Sühnopfer? brauche ich Vergebung meiner Schuld? Und will ich in meinem Leben eine Entscheidung zu treffen, sagen, Jesus, ich will dich. Der Erste, den ich sehe, das sollst du sein. Nicht nur, wenn ich in den Himmel komme, wo es bei dem Lied drum geht, sondern wenn ich morgens aufstehe. Ich will Jesus. Lasst uns dieses Lied gemeinsam singen. Vielleicht stehen wir dazu auf.
Die Nummer 2.